Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Die erste Woche liegt schon hinter uns, also schon fast 2%. Kommen noch 98. Hey, wir fangen dieses neue Jahr mit einer neuen Predigtserie an zum Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium ist wahrscheinlich das Evangelium, das am wenigsten gelesen wird von den vier Evangelien. Es ist auch das kürzeste und Markus schreibt für Nichtjuden sein Evangelium. Das merkt man daran, dass er jüdische Traditionen erklärt und sagt, hey, ja, das passiert hier, das passiert da. Was für die Juden eigentlich normal ist. Also wenn er es für die Juden geschrieben hätte, ist es klar, das muss er nicht beschreiben, wie die jüdischen Traditionen sind. Handkehrum lässt er aber alttestamentliche Prophezeiungen weg. Da ist Matthäus zum Beispiel sehr bekannt. Er sagt immer, ja, das hat Jesus gemacht, diese Prophezeiung hat er erfüllt. Und bei Markus kommt das eigentlich nicht vor, dass er sagt, hey, Jesus erfüllt diese alttestamentlichen Prophezeiungen, weil die Nichtchristen oder die Nichtjuden das nicht wussten. Also würde es ihnen auch nicht viel bringen zu sagen, ja, er hat das erfüllt, weil sie kennen die Grundlage dazu nicht. Er schreibt für Nichtjuden. Und in der heutigen Predigt, da starten wir noch nicht so ganz mit dem Text vom Markus-Evangelium, sondern wir machen so ein bisschen einen Prolog. Wir lernen zuerst einmal den Markus überhaupt kennen. Was war er für eine Person? Was hat er so gemacht? Und wieso hat er dann dieses Evangelium geschrieben? Und wir setzen uns auch mit der Frage auseinander, wie lernen wir? Wie hat Markus gelernt? Aber auch, wie lernen wir persönlich? Das ist so das, was uns heute bewegt. Wer hat in diesem neuen Jahr einen Vorsatz gefasst? Gibt es da Leute, die sagen, ja, ich habe einen Vorsatz gefasst? Okay, das sind so knapp 10-15%, die sagen, ja, ein neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid noch voll dabei in eurem Vorsatz. Sind ja schon 7 Tage rum. Und beim Vorsatz ist es immer so, man lernt etwas oder man versucht, etwas Neues umzusetzen. Und es geht darin, etwas Neues zu tun. Und es geht nicht nur darum, etwas zu wissen. Also du kannst einfach sagen, ja komm, ich lese und dann weiß ich etwas. Also ich lerne Wikipedia auswendig und dann weiß ich etwas mehr. Das wäre das eine, aber es geht um Kompetenzen, nicht nur Wissen anzueignen, sondern es auch umzusetzen und anzuwenden. Und wir lernen heute ein Kompetenzmodell kennen. Und immer wenn wir etwas Neues lernen, zum Beispiel eine neue Sprache oder ein neues Land bereisen, ein neues Instrument lernen oder eine neue Sportart, wie fühlt es sich an, wenn man etwas zum ersten Mal macht? Überlegt euch das mal für euch, wie fühlt es sich an? Einerseits ist da wahrscheinlich Vorfreude oder dann schon richtige Freude. Man denkt, ja, jetzt kann ich das voller Euphorie anpacken, endlich etwas Neues. Und auf der anderen Seite ist man eher ein bisschen ängstlich und unsicher. Weil man merkt, ja, ich weiß ja nicht so ganz, wie das funktioniert. Und das ist normal. Weil wir etwas tun, was für uns persönlich außergewöhnlich ist, wenn wir etwas Neues tun. Und dazu möchte ich euch das Kompetenzmodell vorstellen. Es gibt hier 2 Achsen. Und wie bei einem Kompetenzmodell sinnvoll, ist die eine Achse die Kompetenz. Also entweder ist man inkompetent oder man ist kompetent. Ich bin nicht so kompetent mit Magneten. Hängen sie falsch rum auf, deshalb fallen sie runter. Und die andere Achse ist unser Bewusstsein. Man kann nämlich unbewusst inkompetent sein und man kann bewusst inkompetent sein. Das sind die 2 Achsen. Ja, die meisten sagen, ja, wie ist man denn unbewusst inkompetent? Ich kann dir da kein persönliches Beispiel bringen, weil ich es nicht weiß. Aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ein Beispiel von meinem Sohn, der kann nicht laufen. Das ist jetzt nicht schwierig, er ist 4 Monate alt, niemand erwartet von ihm, dass er läuft. Aber er ist sich auch nicht bewusst, dass er läuft. Also ich glaube nicht, dass er sich bewusst ist, dass er nicht läuft. Er sieht vielleicht alle anderen Menschen um ihn herum laufen, aber er ist inkompetent im Laufen, aber es ist ihm nicht bewusst. Aber wer ihn schon kennengelernt hat, weiß, er ist damit sehr zufrieden. Das ist so eine Komfortzone. Und da sind wir eigentlich gerne. Ich kann zum Beispiel auch kein Italienisch. Gut, das ist mir jetzt schon bewusst. Aber es stört mich nicht, weil ich nicht in Italien bin. Und ich Italienisch jetzt in der Schweiz, hier in Zürich, nicht brauche. Aber wenn ich nach Italien fahre, dann merke ich ja sofort, okay, ich kann kein Italienisch. Und wenn ich Pech habe, können die Leute kein Deutsch, was sehr wahrscheinlich ist. Und wenn ich noch mehr Pech habe, können sie auch kein Englisch. Und dann muss ich irgendwie mit Händen und Füßen kommunizieren. Und da bin ich auch nicht so gut wie die Italiener, mit den Händen zu kommunizieren. Was passiert also? Ich werde mir meiner Inkompetenz sehr bewusst. Und das macht unsicher. Was? Was ist unten rechts? Habe ich's? Es wäre unten rechts. Wisst ihr warum? Ich werde mir jetzt meiner Inkompetenz sehr bewusst. Ich habe schon im ersten Gottesdienst falsch herum aufgehängt und habe gedacht, ich mache es im zweiten richtig. Nein, die Inkompetenz ist hier drüben. Also ich könnte es natürlich auch umdrehen, aber dann habt ihr... Was? Da ist Inkompetenz. Da ist unbewusst. Super. Da drehe ich das um. Naja. Schade, haben wir keinen dritten Gottesdienst, hätte ich da noch eine Chance. So. Da merkt man, wenn man seiner Inkompetenz plötzlich bewusst wird, dann wird man unsicher auf der Bühne. So, beim ersten fällt es eben nicht auf. Das ist noch gut. Gut. Also, ist man unsicher? Aber ihr passt auf, das ist super. Diese Unsicherheit, das kann bei jedem neuen Schritt sein. Zum Beispiel bei Kindern, die in die Schule kommen. Die haben eine wahnsinnige Freude und sind wahnsinnig zufrieden, dass sie endlich in die Schule dürfen. Und am ersten Schultag sind sie langsam unsicher, weil sie dann plötzlich merken, was sie alles nicht können. Oder vielleicht können sollten. Oder am ersten Arbeitstag. Du freust dich, endlich eine neue Stelle zu beginnen. Du bist mega zufrieden, dass du die Stelle bekommen hast. Und am ersten Arbeitstag merkst du, ui, es sind ja neue Leute, es sind neue Aufgaben. Das kann ich ja gar nicht. Viele Studierende erleben das nach ihrem Studium, bei ihrer ersten Arbeitsstelle, wo sie merken, die Arbeitsstelle ist super, aber sie hat sehr wenig mit dem zu tun, was ich gelernt habe im Studium. Und das macht unsicher. Oder es kann in jedem anderen Lebensbereich sein. Manche Leute trifft diese Unsicherheit, wenn sie pensioniert werden. Weil sie plötzlich merken, hey, ich habe jetzt die ganze Zeit gearbeitet, ich weiß gar nicht, wie pensioniert sein geht. Und was ich dann mit all der Zeit mache. Und wenn du mit Pensionierten sprichst, merkst du, die Zeit fühlt sich irgendwie von selbst. Und sie wandern. Irgendwann, wenn man genügend lange in der Unsicherheit ist, wandert man meistens hierüber in die Sicherheit. Da fühlt man sich sicher. Da ist man kompetent geworden, hat neue Aufgaben gelernt. Und du bist dir deiner Kompetenz bewusst. Und wenn du dann noch einen vierten Schritt machst, rutschst du plötzlich hier nach unten. Und du bist so vertraut und es ist so normal für dich, dass du deiner Kompetenz unbewusst bist. Zum Beispiel bei meinem Sohn. Der ist hier unten zufrieden, dass er nicht laufen kann. Eines Tages merkt er, dass er nicht laufen kann und dann wird er ein bisschen unzufrieden. Aber das Gute ist, bei Kindern, irgendwann lernen sie es und dann sind sie voll motiviert Und sie laufen. Sie beginnen an, so aufzustehen. Sie machen einen Schritt, sie machen noch einen Schritt. Dann fallen sie hin, weil sie unsicher laufen. Dann stehen sie nochmals auf, machen noch einen Schritt und noch einen Schritt, fallen wieder um. Und immer stehen die Erwachsenen und sagen, ja, super, machst du das. Und applaudieren und motivieren. Und je älter das Kind wird, desto sicherer wird es im Laufen. Und irgendwann wird es so normal, dass man sich gar nicht überlegt, ey, ich laufe einfach. Schade ist, dass auch niemand da steht und applaudiert. Ja, Benni, du laufst so super. Es kommt niemand zu mir und macht das. Weil es normal ist. Und wir laufen einfach unbewusst. Oder wer sagt von sich zum Beispiel, hey, ich bin nicht gut im Sprachenlernen? Wer denkt, hey, ich bin nicht gut im Sprachenlernen? Ein paar. Wer denkt, ich bin sehr gut im Sprachenlernen? Noch weniger? Okay. Das Gute ist, du hast mindestens eine Sprache gelernt. Deine Muttersprache. Aber du bist dir wahrscheinlich so vertraut, dass du gar nicht gemerkt hast, wow, ich habe eine ganze Sprache gelernt. Es ist einfach unbewusst da. Also du hast die Fähigkeit, Sprachen zu lernen. Und dieser Kreislauf ist bei jedem neuen Punkt, den wir lernen, da. Das kann eine neue Sprache sein, das kann Autofahren sein. Wer sich noch erinnert oder das noch vor sich hat, wenn man nicht Autofahren kann, so in seiner Jugend oder bevor man 18 ist, dann ist man mega zufrieden. Da kann man einfach mitfahren und muss sich um nichts kümmern. Und dann lernt man Autofahren. So beim Fahrlehrer oder bei den Eltern oder so. Und dann merkt man, wird man mega unsicher. Und dann muss man ja steuern und man muss schauen und in den Rückspiegel und dann muss man noch schalten. Und dann hat es noch drei Gaspedale, also eine Gas, eine Bremse und eine Kupplung. Also wenn du denkst, du hast drei Gaspedale, dann weiß ich nicht. Ich hatte mal eine Kollegin, ich habe der eine Fahrstunde geben wollen. Und dann hat sie, ja, sie fährt geschaltet, ist kein Problem, sie hat das schon beim Fahrlehrer gehabt, steigt ein und schaut sich die drei Pedale an und fragt so, für was ist das dritte? Hä, was, du fährst doch Auto? So, ja. Und wir haben dann 2 Minuten diskutiert, was jetzt das dritte Pedal sein könnte. Und da hat sie gemerkt, ah ja, logisch, ist die Kupplung. Und am Anfang fährst du unsicher und du brauchst mega viel Konzentration. Und irgendwann wirst du sicher, dann darfst du die Fahrprüfung machen und irgendwann bist du so vertraut damit, dass du gar nicht überlegen musst, dass du schaltest. Das passiert einfach automatisch. Und wenn ich jemand fragen muss oder fragt, in welchem Gang bist du, dann musst du schauen, ah ja, jetzt bin ich im vierten. Weil es passiert automatisch. Und du musst dir nicht mehr überlegen, wenn du von einer Lampe losfährst, wie du schalten musst. Und es ist dir gar nicht bewusst. Du kannst nebenbei noch Radio hören und gleichzeitig ein Gespräch führen. Und alles passiert, weil du so vertraut bist mit dem. Und das ist ein psychologisches oder lernpädagogisches Modell. Aber das finden wir auch immer wieder in der Bibel. Zum Beispiel bei Mose. Mose ist aus Ägypten geflohen und dann war er Schafhirte. Und ich glaube, er war ziemlich zufrieden als Schafhirte. Und er war ein kompetenter Schafhirte, sehr wahrscheinlich, weil er hat das 40 Jahre lang gemacht. Und dann hat Gott ihn berufen durch einen brennenden Dornbusch. Und Mose war sehr unsicher. Er hat gesagt, nein, das will ich nicht. Da ein Volk aus Israel, nein. Und dann redet Mose 3 Kapitel lang, wieso er ungeeignet ist und es doch lieber jemand anders tun soll. Und dass es sicher nicht seine Aufgabe sein kann. Und Gott sagt, doch, ich glaube, du schaffst das. Und Mose nimmt diese Aufgabe an und er wird immer sicherer und führt dann das ganze Volk 40 Jahre lang. Durch die Wüste, durch Höhen und Tiefen. Ich weiß nicht, ob es bis dahin schafft zur Vertrautheit, dass das völlig normal ist für ihn. Aber er wird sicher kompetent. Ein anderes Beispiel ist Petrus. Petrus ist mit Jesus unterwegs. Und er ist sehr selbstbewusst. Und er ist sehr überzeugt von sich und er ist sehr zufrieden. Und Jesus sagt, du wirst mich verleugnen. Und Petrus sagt, nein, sicher nicht. Weil er sich seiner Inkompetenz nicht bewusst ist. Dann sagt Jesus, doch, du wirst mich verleugnen. Und dann passiert es. Und er verleugnet ihn. Und er ist sehr unsicher. Und Jesus nimmt ihn zur Seite und sagt, hey, du wirst trotzdem meine Gemeinde führen. Und Petrus wandert hier rüber und er wird sicher. Und er schafft es, seine Gemeinde zu leiten. Ob er es hier hinschafft, dass er so vertraut ist, dass er sich selbst gar nicht mehr in Frage stellt, sondern ja, ist halt einfach so, weiß ich nicht. Aber bis zur Sicherheit schafft er es sicher. Und dann haben wir noch Johannes Markus. Jetzt können wir hier ein paar Dinge weiterklicken. So. Bei Johannes Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat, und das lesen, er heißt eben auch Johannes Markus, und nicht nur einfach Markus. Klammer, Johannes ist ein hebräischer Name, Markus ist ein römischer Name, und das ist so zusammengesetzt. Er wächst in Jerusalem auf. Was ja auch schon mal eine gute Voraussetzung ist, zur damaligen Zeit, und er wohnt im Haus, wahrscheinlich da, wo sich die Urgemeinde getroffen hat. Wir lesen dann in Apostelgeschichte 12, heißt es, er als Petrus aus dem Gefängnis befreit wurde durch einen Engel, überlegte und ging zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes Markus. Dort waren viele Menschen zusammengekommen, um zu beten. Also er ist wahrscheinlich jung und sie beten da und er ist da, Johannes Markus, und die Leute treffen sich in seinem Haus. Und er kann so von seiner Jugend an da ins Christentum hineinwachsen. Und ich glaube, er ist da sehr zufrieden. Und später heißt es, da wählen Barnabas und Paulus ihn aus als Mitarbeiter. Als Barnabas und Saulus ihren Auftrag in Jerusalem erfüllt hatten, kehrten sie nach Antiochia zurück und nahmen Johannes Markus mit. Du hast also die beiden Bekannten, Barnabas und Saulus, und er darf mitgehen. Er wurde als Mitarbeiter ausgewählt. Und ich glaube, er ist sehr zufrieden an dem Punkt. Weil er sagen kann, ja, ich wurde ausgewählt. Und jetzt ist sie nicht mehr in Jerusalem, sondern in Antiochia. Da sind sie einige Zeit. Und dann heißt es, eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Also der Heilige Geist wählt Barnabas und Saulus und die zwei wählen dann Johannes. Saulus und Barnabas werden vom Heiligen Geist ausgesandt. Sie gingen hinunter zum Seehafen Seleucia und segelten von dort zur Insel Zypern. Auf Zypern suchten sie in der Stadt Salamis die jüdischen Synagogen auf und verkündeten Gottes Wort. Johannes Markus ging als ihr Gehilfe mit. Also die zwei haben gesagt, hey, wir brauchen noch einen Mitarbeiter. Der kommt mit. Und ich glaube, Markus war sehr zufrieden. Er konnte einfach mitreisen mit ihnen. Und dann verlassen sie Zypern. Dann heißt es, Paulus und seine Begleiter verließen Paphos. Sie fuhren mit dem Schiff nach Pamphylien in der heutigen Türkei und legten in der Hafenstadt Perge an. Dort trennte sich Johannes Markus von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Wir wissen aus diesem Text nicht genau, wieso das er geht. Das heißt einfach ganz zentral, er geht da weg. Aber später lesen wir, als es zur zweiten Missionsreise ging, warum das passiert ist. Paulus möchte nämlich nicht mehr mit Johannes Markus zusammenarbeiten, weil er sie im Stich gelassen hat in Pamphylien. Da lesen wir in Apostelgeschichte 15, nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns in die Städte zurückkehren, in denen wir vor einiger Zeit das Wort des Herrn verkündet haben und sehen, wie die neuen Gläubigen zurechtkommen. Barnabas willigte ein und wollte Johannes Markus mitnehmen. Paulus widersprach jedoch, weil Johannes Markus sie in Pamphylien im Stich gelassen hatte und nicht mit ihnen weitergearbeitet hatte. Pamphylien, so Südtürkei, du kommst an die Küste und dahinter kommen die Berge. Die großen Berge, die schwierigen Pfade. Und ich glaube, in dem Moment ist Johannes Markus unsicher geworden. Da hat er gemerkt, das kann ich nicht. Das weiß ich nicht, wie das geht. Und er hat Angst bekommen. Und er hat sich zurückerinnert, hey, wo war ich zufrieden? Und er geht zurück nach Jerusalem. Da, wo er zufrieden war. Und Paulus sagt, ja, so einen Mitarbeiter kann ich nicht gebrauchen. Sobald es schwierig wird, geht er wieder nach Hause. Das können wir nicht gebrauchen in so einer Missionsreise. Und er sagt, ja, also mit dem will ich nicht zusammenarbeiten. Und Barnabas ist ein anderer Meinung. Barnabas hat die Meinung, hey, ich gebe ihm eine zweite Chance. Er hat uns zwar da im Stich gelassen, aber ich gebe ihm eine zweite Chance. Und das ist speziell für Barnabas, das ist etwas, was ihn auszeichnet. Weil er ist schon derjenige gewesen, der Paulus eine zweite Chance gegeben hat. Weil Paulus hat die Christen verfolgt, niemand wollte etwas mit ihm zu tun haben und Barnabas sagt, weißt du was, ich gebe dir eine zweite Chance und ich arbeite mit dir. Und jetzt will Paulus dem Johannes Markus keine zweite Chance geben und Barnabas sagt, ja, dann gebe ich ihm die zweite Chance. Und sie streiten miteinander und der Schlusspunkt heißt, ihre Uneinigkeit in dieser Frage führte dazu, dass sie sich trennten. Barnabas segelte mit Johannes Markus nach Zypern. Paulus wählt sich Silas aus und geht in die Türkei, also in die heutige Türkei, nach Pamphylien und die anderen Gemeinde. Und Barnabas nimmt den Johannes Markus nach Zypern mit, also den Teil, den er schon in der ersten Missionsreise gemacht hat. Vielleicht war er da schon ein bisschen unsicher, aber er ist der Mentor von ihm und er nimmt ihn mit. Das ist alles, was wir von Johannes Markus in der Apostelgeschichte lesen. Nachher konzentriert sich die Apostelgeschichte auf die Geschichten von Paulus. Aber wir lesen später in den Briefen wieder von Markus. Und ich meine, wie alt war Markus, als er die erste Missionsreise antrat? Manchmal haben wir das Gefühl, ja, es war ein ganz junger Erwachsener oder so, ein Teenager vielleicht noch. Nein, er war in diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt. Also definitiv schon erwachsen sollte er sein. Aber er fühlt sich unsicher, aber es kommt nicht darauf an, wie alt du bist. Ob du 10 Jahre alt bist oder 20 oder 40 oder 80. Diese Unsicherheit gibt es in jedem neuen Lernfeld. Und die Schwierigkeit ist, nicht zu sagen, hey, ich gehe da zurück und mache lieber gar nichts, sondern ich wandere hier rüber. Ich bleibe so lange in der Unsicherheit, bis ich gelernt habe, hier rüber zu gehen. Aber es ist einfacher, je jünger man ist. Kinder haben das einfacher. Mein Sohn wird irgendwann laufen können und letzte Woche war ich Skifahren mit meinem Patenkind und am Anfang wieder das erste Mal auf Schnee zu sein in diesem Jahr oder in dieser Saison, das macht mega unsicher. Und dann ist der Schnee, war noch ein bisschen eisig und nicht so der schöne, weiche Pulverschnee. Und das macht unsicher. Aber je länger wir da waren, desto sicherer wurde sie. Und sie ist mir auch davon gefahren. Ich muss irgendwann mal hinterherfahren, dass ich sie überhaupt noch sehe auf der Piste. Aber es braucht diesen Moment. Aber je jünger Kinder sind, insbesondere, desto mehr Motivation haben sie, diese Schritte zu tun. Und je älter wir werden, desto größer werden unsere eigenen Barrieren. Und das ist eine so schöne Komfortzone. Und der erste Schritt ist der schwierigste. Zu sagen, ja, ich lerne etwas Neues und ich weiß, ich werde da unsicher sein, wenn ich etwas Neues lerne. Egal in welchem Umfeld. Und irgendwann merken wir, die Barriere wird so groß, dass wir nichts mehr Neues lernen wollen. Und sagen, ja, für das habe ich jetzt keine Energie mehr. Und dann brauchen wir vielleicht Leute um uns, wie der Barnabas, der uns eine zweite Chance gibt und uns ermutigt und sagt, hey doch, du packst das trotzdem. Weil später in den Briefen, da lesen wir über den Johannes Markus noch weiter. Da heißt es nämlich von Paulus, der ihn nicht mitnehmen wollte. Aristarch, der mit mir im Gefängnis sitzt, lässt euch grüßen. Ebenso Markus, der Vetter von Barnabas. Also der ist auch noch mit Barnabas verwandt. Seinetwegen habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten, nehmt ihn also herzlich auf, wenn er zu euch kommt. Paulus sitzt im Gefängnis und irgendwie hat es der Markus geschafft, von der unsicheren Seite zur sicheren Seite zu wachsen und ein treuer Mitarbeiter zu werden von Paulus. So dass Paulus sagt, hey, das ist ein wichtiger Mitarbeiter von mir. Und ich, weil ich selbst nicht reisen kann, schicke ich den umher. Und er sagt es auch im Philemonbrief. Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, schickt dir seine Grüße. Ebenso meine Mitarbeiter Markus, Aristarch, Themas und Lukas. Er wird auch da als Mitarbeiter genannt. Und Johannes Markus war nicht nur Mitarbeiter von Paulus, sondern war auch nur Mitarbeiter von Petrus. Eure Schwestergemeinde hier in Babylon, das ist ein Codewort für Rom, lässt euch grüßen, ebenso mein Sohn Markus. Der Petrus nennt ihn sogar seinen Sohn. Er war nicht sein leiblicher Sohn, aber er nennt ihn einfach so, hey, dieser Markus ist so treu, der ist mir wie ein Sohn. Und den letzten Brief, den Paulus schreibt, bevor er stirbt, heißt es, nur Lukas ist bei mir. Timotheus, bringe Markus mit, wenn du kommst, denn er wird mir bei meinem Dienst nützlich sein. Das ist so einer der letzten Wünsche, die Paulus hat. Hey, nimm diesen Markus mit, weil der ist so ein guter, so ein treuer Mitarbeiter, den brauche ich unbedingt. Kurz zusammengefasst, er haut ab aus seiner Verantwortung. Er bekommt eine zweite Chance. Und er wird sicher in seinem Umfeld und er wird Mitarbeiter von Paulus und von Petrus. Und sehr wahrscheinlich schreibt er in Rom das Markus-Evangelium, weil er die ganze Zeit mit Petrus und Paulus im Austausch ist. Und als die gestorben sind, sagt er, okay, ich muss das alles aufschreiben für die römische Gemeinde. Und er ist nicht nur einfach sonst herumgereist, er ist auch nach Alexandria in Ägypten gekommen und hat dort sehr wahrscheinlich die Kirchen gegründet. Das lesen wir aus außerbiblischen Überlieferungen, dass er da noch die Kirche gegründet hat. Er hat diesen Weg also geschafft, mindestens bis hier, eben bis hier weiß man meistens nicht, ob die Leute schaffen, weil es ist auch schwierig zu sehen, ob die Leute das noch bewusst oder unbewusst machen. Aber er hat diese Sicherheit bekommen. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei uns aus? Wenn du ein Zeugnis erzählen solltest oder bei der Arbeitsstelle gefragt wirst oder in der Schule, hey, was glaubst du eigentlich? Sagst du lieber nichts und bist zufrieden und sagst, ja, ich wechsle möglichst schnell das Thema? Oder sagst du, hey, ich fühle mich unsicher, wenn ich da irgendetwas erzählen soll? Dann möchte ich dich ermutigen, sagen, ja, ich erzähle etwas. Und je häufiger du das machst, desto besser wirst du darin und irgendwann gewinnst du Sicherheit. Und vielleicht wanderst du von dieser Sicherheit sogar noch in die Vertrautheit hinunter. Und es ist für dich völlig normal, einfach von deinem Leben und deinem Glauben zu erzählen. Und andere Leute kommen auf dich zu und sagen, hey, du kannst das mega gut und du kannst ein Zeugnis für die sein. Und dir ist es vielleicht gar nicht mehr bewusst und sagst, ja, es ist einfach normal, dass ich das mache. Weil es ein Lebensstil geworden ist. Aber der schwierigste Schritt ist der Schritt von der Zufriedenheit in die Unsicherheit. Und lass uns da aber nicht stehen bleiben und sagen, ach nein, ich kann das nicht. Das ist so eine Blockade. Ich habe jahrelang Skilager geleitet und die Blockade war immer so, ich kann das nicht. Also ich bin Snowboardfahrer und habe immer so Anfänger gehabt oder auch solche, die schon ein bisschen besser snowboarden konnten. Und das war immer so, ja, das kann ich jetzt nicht. Und das ist ja, aber das vorher hast du auch noch nicht gekonnt und du konntest es lernen. Und wenn du sagst, ja, diesen Sprung schaffe ich nicht, dann ist ja doch. Also vielleicht kannst du es nicht. Aber sag nicht, ich kann es nicht, sondern sag, ich kann es noch nicht. Aber ich kann es lernen. Manche haben gesagt, wir waren in einem kleinen Skigebiet, wo es nur 3 Bügellifte gab. Und die einen haben gesagt, ich kann nicht Bügellift fahren. Und ich habe gesagt, ja, das wirst du lernen. Weil sonst musst du jeden musst selbst immer hochlaufen. Das ist noch viel anstrengender. Und erstaunlicherweise, alle haben es gelernt. Spätestens am zweiten Tag war es für niemand mehr ein Problem, einen Bügellift zu benutzen. Im Glauben ist es genauso. Wir müssen uns da auch immer wieder überwinden, neue Dinge zu lernen. In diese Unsicherheitszone hineinzugehen. Und wissen, wir kommen auf der anderen Seite wieder hinaus. Und was können wir bei Johannes Markus noch lernen? Es ist gut, wenn man neue Dinge nicht einfach alleine versucht, sondern Menschen um sich herum hat, die einem ermutigen können, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind, wie der Barnabas, der einem das erklären kann. Oder man hat eine ganze Gruppe und man ermutigt sich gegenseitig, zum Beispiel in einer Kleingruppe. Überlegt doch mal in eurer Kleingruppe, was wäre dran für uns, als neue Kompetenz zu erlernen? Etwas zu tun gemeinsam und darin zu wachsen. Und eine weitere Möglichkeit wird euch jetzt von 3 Personen vorgestellt, was wir machen können. Ihr dürft gerne auf die Bühne kommen. Wo man sich auch als Gruppe treffen kann.
Ahel und ich, auch andere aus der Gemeinde, wir hatten im letzten halben Jahr das Privileg, in einer Jüngerschaftsgruppe uns gegenseitig zu ermutigen, den Glauben im Alltag auszuleben. Und Rita und auch Rahel, sie werden uns kurz ein Zeugnis erzählen, wie sie das letzte halbe Jahr erlebt haben, was der Kurs mit ihnen gemacht hat.
Geht es euch auch so, wenn ihr ganz tolle Ferien erlebt habt, dann muss man euch vielleicht gar nicht danach fragen, dann erzählt ihr einfach davon, weil die Ferien so schön waren, dass man möchte, also man legt dann fast einen Werbeblock ein für den Ort, wo man war. Oder wenn ich an einem Konzert war, dann ist es auch so, dann muss man mich manchmal gar nicht fragen, dann erzähle ich einfach und wünschte mir, dass die anderen da auch dabei waren oder das auch mitgekriegt haben oder das nachhören. Und ich merke, wenn ich begeistert bin von Sachen, dann läuft das automatisch. Aber beim Glauben ist es manchmal so, dass ich bin begeistert. Ich bin begeistert von Jesus, von der Bibel. Und trotzdem ist es manchmal wie eine Blockade. Und mir fehlen wie die Worte. Und ich weiß nicht, wie ich das den Leuten so natürlich drüber bringen kann. Und ich war in dem Kurs mit dabei. Und wenn ihr auch merkt, ihr seid begeistert von Jesus und es fehlt euch aber manchmal so wie die Worte und ihr wisst nicht, wie ihr es rüberbringen könnt oder den anderen darauf ansprechen könnt, dann will ich euch ermutigen, dass ihr diesen Kurs macht, weil ich finde, es ist in mehrererlei Hinsicht toll. Es ist einerseits, dass man die Bibel miteinander liest und immer wieder merkt, wie Gott uns ermutigt, also wir sollen es ist nicht nur uns persönlich, also wir sollen Menschenfischer werden, wir sollen andere ermutigen, im Glauben Schritte zu machen. Man lernt Tools kennen, also wie man den Glauben erklären kann. Und man ist wirklich eine Ermutigung, weil man miteinander in der Gruppe ist. Und das, finde ich, ist extrem wertvoll. Also ja, ich kann es euch nur empfehlen, die Zeit zu investieren. Genau.
Mir hat das auch Mut gemacht, weil wir es miteinander erlebt haben. Ich habe mich manchmal auch unsicher gefühlt, aber das Miteinander wagen und füreinander beten, das hat wirklich Frucht gebracht. Wir haben miteinander erlebt, wie Gott Gebete erhört hat. Und es ist mir auch aufgefallen, das Reden über Jesus, mit anderen Menschen über Jesus zu sprechen, ist nicht einfach etwas für ausgesprochene Evangelisten oder für Extrovertierte, sondern wir alle können üben und Jesus braucht das.